Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Schön, dass wir wieder hier sein können. Leute im Studio, danke für die vielen tollen Rückmeldungen zu unserer letzten Folge.
Ja, vielen, vielen Dank.
Also Karl Popper hatten wir ja und die offene Gesellschaft. Ich habe es vorher erzählt, er wusste es natürlich, ich werde es ihm aber auch da lassen. Es gibt nämlich die offene Gesellschaft auch von George Soros. Sagt dir der was, wer das ist?
Relativ wenig. Ich habe die Hoffnung, dass du uns heute ein paar Sätze dazu erzählst, weil man hört ja immer wieder von ihm im Rahmen von Verschwörungsmythen und den Trumps hier und jüdische Weltverschwörung dort. Was hat es mit ihm auf sich?
Also genau, George Soros ist ein Holocaust-Überlebender, 1930 in Ungarn geboren. Er ist dann ein begeisterter Popper-Schüler geworden, also genau über den Philosophen, über den wir das letzte Mal gesprochen haben, sozialliberal. Und George Soros wurde sehr, sehr reich als Finanzinvestor, auch Finanzspekulant. Das heißt, am Anfang haben ihn vor allem die Linken gehasst, aber inzwischen auch die Rechten. Sein Werk hier, Die offene Gesellschaft für eine Reform des globalen Kapitalismus, da geht er also genau in diese sozialliberale Richtung. Er hat eine Stiftung gegründet, die Open Society Foundation, die also Menschenrechtsarbeit unterstützt und so. Viktor Orban hat selber ein Stipendium der Stiftung angenommen, also der quasi ja der Staatschef von Ungarn, und hat aber dann auch begonnen, antisemitische Verschwörungsmythen zu verbreiten. Das heißt, George Soros gilt inzwischen unter Antisemiten von links und rechts als der jüdische Weltverschwörer. Und Donald Trump hat jetzt gefordert, ihn zu verhaften, ihn und seinen Sohn Alexander quasi da ja vor Gericht zu stellen.
Auf welcher Grundlage?
Ja, er wirft ihm vor, wegen ihm hätte er unter anderem das Verfahren wegen Stormy Daniels verloren. diese etwas peinliche Affäre, und es ist also letztlich ein Scapegoat, ein Sündenbock. Also man, hinter allem, was quasi Rechtslibertäre, Rechtsdualisten, Rechtsextreme nicht haben wollen, vermuten sie natürlich jüdische Verschwörer antisemitisch, und da ist er sozusagen dabei. Also wenn momentan Gerichtsurteile, wissenschaftliche Erkenntnisse, Migration, ja, Elon Musk hat ihn beschuldigt, er würde die westliche, die europäische Zivilisation vernichten wollen. Und ich spreche das auch deswegen an, nicht nur, weil wir das als letzte Folge hatten, sondern weil ich jetzt erlebe, wie viele Leute schweigen. Also ganz viele Leute, die gesagt haben, sie sind gegen jeden Antisemitismus, links, rechts, Mitte, schweigen jetzt, weil sie einfach Angst haben. Dass der Angriff letztlich auf Soros bedeutet, dass niemand mehr sicher ist. Du kannst heute jetzt also auch, wenn du ein liberaler Jude, eine liberale Jüdin bist, bist du in den USA nicht mehr sicher. Das ist das Signal, das Donald Trump hiermit ausgesendet hat. Und es passt natürlich super zu unserer letzten Folge. Es ist tragisch, aber so ändern sich die Zeiten.
Könnte man sagen, dass er, wir haben ja in der letzten Folge das ja auch so festgestellt, die immer kleiner werdende Mitte, nicht im Rahmen der Gesellschaft, Mittelschicht, sondern der politischen Mitte, wo ich dich ja durchaus auch sehr verankert sehe. Kann man sagen, dass er auch in dieses Spektrum gehört, wenn er schon so sehr von links und von rechts angegangen wird?
Absolut, ja. Ich meine, eigentlich nach dieser sozialdarwinistischen Logik von Elon Musk und Co., dann müsste man ihn ja lieben, ja. Also er ist quasi reich geworden, er hat das Finanzsystem gehackt und ja, und aber diese Leute lieben ihn nicht, weil er eben die Open Society Foundation wirklich ein liberales, also ein demokratisches, mittiges Programm fährt. Die sind nicht linksextrem oder so, die sind tatsächlich liberal im Sinne von Karl Popper. Und eben zum Zweiten, weil er jüdisch ist. Und das Signal damit ist natürlich ganz klar, du bist nicht mehr sicher. Die Mitte beginnt unter Druck zu geraten, von vor allem von rechts, aber auch von ganz links. Und diese Entwicklung, die geht jetzt weiter, und das sind oft die gleichen Leute, die bei jeder Kritik an Netanyahu Antisemitismus schreien, ja, die jetzt aber völlig verstummen, von denen du jetzt gar nichts hörst. Die sich entweder, weil sie selber der Auffassung sind, dass Linke auch liberale Jüdinnen und Juden selber Teil der Verschwörung sind, der angeblichen Weltverschwörung, oder weil sie einfach Angst haben, dass sie selber als nächstes drankommen. Also es hat schon, der fossile Faschismus hat schon begonnen. Die Entwicklung läuft schon.
Also wieder ein Plädoyer dafür eigentlich, wer nachhaltigen Frieden möchte, der macht sich gewissermaßen energiemäßig unabhängig, um sich nicht bei seinen Feinden einschleimen zu müssen. Das ist ja die Konsequenz daraus. Also du hast es ja auch immer wieder gesagt, auch die Forderung darüber, wenn du schon sagst, dass ein ungeborenes Leben schützenswert ist, dass man es nicht abtreiben kann, kümmere dich gefälligst dann auch um die, die halt schon da sind, dann ist es doch auch nur konsequent, wenn wir anfangen, dann irgendwelche Sanktionen gegen irgendeinen Staat auszusprechen, jetzt mal unabhängig von der Wirksamkeit. Es geht ja um das symbolische Feindbild, wenn man das so unbedingt bezeichnen möchte, dass man dann auch konsequenterweise sagt, wisst ihr, dann brauchen wir auch eure Energie nicht, macht damit, was ihr wollt. Idealerweise nichts, aber am Ende macht damit, was ihr wollt. Wir haben unsere Sonnenenergie, wir haben unsere Wasserkraft, wir haben unsere Windkraft, über die sich auch links und rechts, naja, eher rechts aufgeregt wird als von jeder anderen Seite. Also das wäre ja dann wohl die logische Konsequenz draus.
Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Ich habe einmal auch Ørsted, diesem dänischen Windunternehmen, ein Interview gegeben zu erneuerbaren Friedensenergien. Ja, die haben angefragt und ich habe gesagt, klar, Windenergie ist ja auch erneuerbare Friedensenergie und habe Ende letzten... Ja, genau. Ich habe Ende letzten Jahres habe ich denen ein Interview gegeben. Und genau dieser Firma hat Donald Trump jetzt ja den Betrieb einer fast fertigen Windkraftanlage vor Rhode Island untersagt. Also das Ding ist fast fertig und es geht ein Riesenverlust. Die Aktien von Ørsted sind im Keller momentan. Man rätselt, geht es drum um Grönland, ja, dass er den Dänen eine mitgeben möchte, weil sie ihm Grönland nicht rausrücken wollen. Also auch ein bisschen gegen die EU natürlich, aber auf jeden Fall geht es natürlich auch gegen Windkraft. Genau dieses Argument, er will ja unbedingt Erdöl und Erdgas weiter verkaufen, er macht Druck auf die Europäische Union. Ja, wir sollen 750 Milliarden von fossilem Gedreck aus den USA quasi immer noch einkaufen. Also auf der einen Seite Putin, auf der anderen Seite Trump und immer noch gibt es Leute, die nicht wahrhaben wollen, was hier eigentlich gespielt wird. Also Leute, das Interview, Ihnen packt es in die Shownotes, da könnt ihr es lesen, zumindest solange es das Unternehmen noch gibt. Ørsted, dänisches Windkraftunternehmen. Ich stehe hinter jedem Wort, was ich da gesagt habe. Es ist natürlich auch eine Warnung vor genau dem, was wir jetzt gerade erleben.
Da sollte man vielleicht auch nochmal mit anmerken, da haben wir zufällig auch nochmal drüber gesprochen, so die These davon, never touch a running system, was wir in der Beratung oft so als eine der oberen Maxime gerne verwenden. Ingenieurinnen und Ingenieure natürlich auch, weil wozu die Arbeit machen, wenn was funktioniert. Wir sehen es halt immer wieder, wenn du nicht erstmal gewaltig aufs Maul fliegst, hast du wenig Anreiz, an einem System etwas zu ändern, weil natürlich dort auch Menschen an gewissen Hebeln setzen, die ja auch durchaus davon profitieren. Energiebranche ist da ein sehr, sehr typisches Beispiel. Waffenlobby ist da auch so ein Beispiel. Das sind so Sachen, objektiv braucht man diese Dinge wirklich nicht mehr. Also früher hat man sie gebraucht. Ich erinnere daran, das ist etwas, was wir auch in unseren Marketingvorlesungen gerne mal besprechen. Das Automobil, was ja, hatten wir auch schon mal gesagt, erstmal in Elektroversion ja zuerst erfunden wurde. Aber auch das Benzinautomobil war ursprünglich mal die Lösung für ein nachhaltigeres System gewesen. Vorher gab es halt immer mehr Pferde und immer mehr Pferdekot. Und das ist natürlich auch Gift, nicht nur für Mensch und Umwelt, ne, sondern auch sozial insgesamt. War ja mal eine Lösung gewesen. Aber das ist ja das Schöne. Wir haben ja auch gesellschaftlich immer einen Evolutionsprozess. Das heißt, wir müssen auch gesellschaftlich, wirtschaftlich, kulturell durchaus auch immer überlegen, was brauchen wir von den Dingen wirklich noch? Was hat einen Sinn und was ist eher Unsinn? Und wie bei jeder Technologie über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg, hat auch natürlich fossile Energie eine, ich nenne es mal Lebensdauer. Und die haben wir längst erreicht. Es gibt gar keinen objektiven Grund mehr daran festzuhalten. Aber wir haben es, glaube ich, noch nicht geschafft, uns derart weh zu tun damit. Und das Problem ist, das ist halt wie beim Rauchen. Das ist nichts, was dir in dem Moment jetzt so weh tut, dass du sagst, oh, fasse ich nicht mehr an, sondern das ist etwas, was dich permanent über die Zeit hinweg beschädigt. Und dieses Gefühl von, jetzt bin ich an die Wand gelaufen, das werden wir bei der Sache wahrscheinlich so nicht erleben können.
Ja, also ich spreche von der fossilen Abwehrschlacht des Fossilismus, also dass die Leute, man nennt es Carbonblase, Carbon Bubble, die Leute, die quasi im Besitz von Erdöl und Erdgas sind, wollen es noch verkaufen. Das heißt, sie kämpfen massiv dagegen an, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Wir haben teilweise ganz verrückte Entwicklungen, zum Beispiel gerade Pakistan. Pakistan hat einen Solarrausch, einen Solarboom. Dort sind es vor allem die ärmeren Leute, die Solaranlagen aufbauen in einem nie gekannten Tempo. Also es ist unfassbar. Wer sich das mal anschauen will, Pakistan entwickelt sich gerade zu dem Solarland und zwar schlicht und ergreifend, weil deren Stromnetz auf Basis von Kohle so schlecht und so teuer ist, dass jetzt einfach Solarenergie billiger ist. Das ist einfach, wenn du ein kleines Haus hast oder ein kleines Feld hast oder sogar ein Unternehmen hast, ja, eine Werkstatt oder auch was Größeres, es ist inzwischen besser und sicherer, du baust es mit Solarenergie, als weiterhin mit dem Kohlestrom. Und jetzt haben quasi das verrückte Problem, dass die Leute massenhaft aus diesem alten Stromnetz aussteigen und sich lieber selbst den Strom produzieren. Also es wird noch richtig, wir leben in einer wahnsinnig spannenden Zeit.
Da müssen wir uns Pakistan als Vorbild nehmen.
Ne? Pakistan als Vorbild, genau.
Das sind auch Sätze, die man nicht oft hört.
Ja, genau, zumindest ist es ein schönes Beispiel gegen Vorurteile. Uruguay und Pakistan zeigen uns, wie es geht. Genau. Aber wir haben ja versprochen, dass wir auch auf Lesersachen eingehen. Und wir hatten einen Leser, der uns zum Thema künstliche Intelligenz nochmal nachgefragt hat.
Genau, das war für uns die Inspiration sozusagen auch nochmal, wahrscheinlich das vierte Mal heute insgesamt mal über das Thema KI sprechen wollen. Ich habe es ja schon mal in einer unserer Privatnachrichten angesprochen, dass damals gefühlt, als wir mit dem Podcast angefangen haben, was war das, vor 3 Jahren oder sowas, dass da im Grunde das Thema KI noch auf gar keinem Papier stand, in irgendeiner Form. Und auf einmal entwickelt sich das so wahnsinnig schnell, dass wir mit dem Erzählen da gar nicht mehr drum herum kommen. Also Grüße gehen raus an den lieben Philipp Rosendahl, der uns einen schönen und langen Leserbrief verfasst hat mit interessanten Punkten. Also wir diskutieren ja viele von den Fragen, entweder in den YouTube-Posts oder durchaus auch von Podigy, aber meistens natürlich auf dem privaten Blog von Michael, wo wir dann durchaus mehr Beiträge haben. Den Blog gibt es ja schon seit auch 50 Jahren gefühlt und da ist auch reger Betrieb. Und hier haben wir uns einfach mal dieses rausgesucht, weil wir da sehr schöne Inhalte, gute Denkanreize bekommen haben, die uns letztlich auch dazu inspiriert haben, heute mal nochmal drüber zu sprechen. Unter anderem etwa auch die Frage von Gefahren der KI, natürlich zu dem aktuellen Stand von KI, wie viele von unseren Zuhörerinnen und Zuschauern sicherlich wissen. Ich experimentiere ja auch immer wahnsinnig viel gern mit dem Thema. Ich habe natürlich in Lehre und Forschung irre viel mittlerweile damit zu tun. Wir werden sehr bald an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich kann mir das Forschen und Lehren ohne KI nicht mehr vorstellen, so wie wir das mit dem Internet mittlerweile sagen. Also dazu erstmal nochmal ganz vielen Dank dazu. Ich hoffe, dass wir mit der heutigen Folge das dem Ganzen dann auch ein bisschen nachkommen wollen. Und du hast ja dazu auch eine gewisse Inspiration.
Erfahren. Ja, also das, was du gerade erwähnt hast, diese Nachricht, wo du geschrieben hast, Mensch, als wir angefangen haben, gab es KI in der Form ja noch gar nicht. Das war tatsächlich unter der Folge zu Antoinette Brown Blackwell. Also Leute werden es einige schon wissen, die uns ein bisschen länger hören. Ich schreibe ja schon sehr, sehr lange Bücher. Und eines meiner ersten größeren Bücher war eine Biografie zu Charles Darwin und bei Charles Darwin stieß ich dann auf Antoinette Brown Blackwell. Das war eine Frau, die erste Pfarrerin, die erste Frau, die Theologie studiert hat in den USA, die großartig gekämpft hat für Menschenrechte, für Frauenrechte, gegen Sklaverei, gegen Alkoholismus. Also sie war wirklich hochaktiv, hat auch eine Familie aufgebaut, hatte tolle Kinder. Und hat tatsächlich dann noch, weil sie als so junge Frau quasi schon für Frauenrechte gekämpft hat, dann auch am Ende noch erlebt, dass tatsächlich auch das Frauenwahlrecht kam. Und über sie habe ich dann also ein E-Book geschrieben, eine E-Book-Biografie, weil ich wusste, es wird keinen Markt geben für ein großes Buch über sie, aber ich wollte, dass man sich ihrer erinnert. Ja, und jetzt habe ich eine KI drüber laufen lassen per Google Notebook LM, die quasi Texte auswertet. Und das Ergebnis war so gut, dass ich Gänsehaut bekommen habe, dass ich also gesagt habe, wenn das Studierende gewesen wären, hätten sie von mir was zwischen 1 oder 2 bekommen. Ich habe dann auch die KI, man kann da so eingreifen, dann mal gefragt, sag mal, seid ihr jetzt, ist das jetzt eine Person, die mit mir spricht oder sind das 2? Und die Antwort war, ja, wir erschaffen 2 Personal, die drüber sprechen. Ja, und wir haben gedacht, wir geben euch das jetzt mal auf die Ohren, dass ihr das jetzt mal mit uns anhören könnt. Was hat die KI aus einem meiner Texte von 12 Jahren, 2013 war das, glaube ich, draus gemacht? Und dann wollen wir drüber sprechen, wie schnell sich KI entwickelt und was das mit uns macht. Unbedingt. Sehe ich das richtig?
Absolut. Also man kann sich das Video auch separat natürlich anschauen auf Michaels Kanal, aber wir bauen das jetzt der Bequemlichkeit halber einfach hier rein. Die Rechte und alles haben wir ja. Und da stelle ich jetzt einfach mal vom Autor selbst. Deswegen hören wir einfach mal rein und dann sprechen wir definitiv drüber.
Stell dir mal vor, eine Frau im 19. Jahrhundert. die wird nicht nur die erste Pfarrerin, also offiziell ordiniert in den USA, sondern legt sich dann auch noch als Evolutionsdenkerin mit Charles Darwin höchstpersönlich an. Ziemlich beeindruckend, oder? Wir schauen uns heute mal das Leben von Antoinette Brown Blackwell genauer an. Die Quelle ist hier eine Biografie von Dr. Michael Blume. Das ist echt eine Reise durch Theologie, Frauenrechte und jetzt kommt's Biologie. Bist du bereit, diese fast vergessene Pionierin mit uns zu entdecken?
Absolut. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Geschichte. Sie hat sich ja durchs Oberlin College gekämpft. Das war damals eine der ganz wenigen Hochschulen, die Frauen überhaupt zugelassen haben. Wobei den offiziellen Abschluss, den haben sie ihr erst Jahrzehnte später gegeben. Aber trotzdem, 1853 dann die Ordination zur Pfarrerin. Ein echter Meilenstein.
Okay, Meilenstein, klar. Aber du sagst, sie war mehr. Nicht nur Theologin und Aktivistin.
Genau. Sie war auch Kämpferin für Frauenrechte, gegen Sklaverei, ja, aber eben auch, was man damals Naturphilosophin nannte. Also jemand, der ernsthaft über die Natur nachgedacht und geforscht hat.
Und genau da wird's richtig spannend, finde ich. Sie war wohl erstmal begeistert von Darwins Evolutionstheorie, also dieser Idee der natürlichen Auslese und so. Aber dann kam irgendwie die große Enttäuschung. Warum eigentlich? Was hat sie gestört?
Naja, die Enttäuschung kam, weil Darwin, aber auch andere einflussreiche Denker wie Herbert Spencer, diese Theorie dann benutzt haben, um zu sagen, Frauen sind von Natur aus unterlegen. Das war sozusagen die biologische Rechtfertigung für die gesellschaftliche Ordnung damals. Quasi wissenschaftlich untermauert.
Puh, das steht so in die Abstammung des Menschen?
Ja, zum Beispiel da, 1871. Und es ging ja noch weiter. Es gab Ärzte, Edward Clark zum Beispiel, die haben allen Ernstes behauptet, höhere Bildung würde Frauen schaden, sie unfruchtbar machen.
Das ist ja haarsträubend. Und Blackwell, was hat sie gemacht? Nur protestiert?
Nein, die hat fundiert widersprochen. Das war ihre Art. Sie hat ein Buch geschrieben, The Sexes Throughout Nature. 1875 war das. Und da argumentiert sie eben ganz scharfsinnig gegen diese rein männliche Sichtweise. Ihr Punkt war, hey, die Evolution fördert doch ausgewogene Merkmale bei beiden Geschlechtern. Es geht um das Wohl der Art, nicht um die Überlegenheit von einem.
Ausgewogenheit, okay.
Gerade bei Menschen, meinte sie, sind doch Kooperation und die gemeinsame Kinderaufzucht total wichtig für die Evolution. Also nicht nur der Stärkste oder Prächtigste setzt sich durch.
Kooperation statt nur Dominanz. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Hat sie das auch mit Beispielen untermauert?
Ja, klar. Sie hat zum Beispiel Seepferdchen angeführt. Da tragen ja die Männchen die Eier aus. Das passt ja gar nicht ins Schema Männchen dominant, Weibchen passiv. Ihr Kernargument war, Mann und Frau entwickeln sich evolutionär gleichwertig, nur eben unterschiedlich, damit sie sich optimal ergänzen.
Ergänzen, verstehe.
Und jetzt kommt eigentlich der Clou. Sie hat dabei den Elternaufwand betont, also wie viel beide Elternteile in den Nachwuchs investieren. Und damit hat sie eine Theorie vorweggenommen, die erst 100 Jahre später, 1972, durch Robert Trivers als Parental Investment Theory bekannt und berühmt wurde.
Moment mal, 100 Jahre zu früh? Das ist ja der eigentliche Hammer. Sie formuliert quasi ein Kernkonzept der modernen Evolutionsbiologie. Und dann, was ist passiert?
Tja, es wurde weitgehend ignoriert, man muss es wohl so sagen. Vermutlich, weil sie eine Frau war. Ihre Ideen passten einfach nicht ins vorherrschende Bild der Wissenschaft damals.
Echt bitter. Ein Schicksal, das sie sicher mit vielen Wissenschaftlerinnen geteilt hat. Aber sie hat sich ja nicht unterkriegen lassen, oder? Ihr Leben ging ja weiter.
Absolut nicht. Sie hat Samuel Blackwell geheiratet, 5 Töchter großgezogen. Die hießen Florence, Edith, Grace, Agnes und Ethel. Sie blieb engagiert, besonders für das Frauenbaurecht, und hat bis ins hohe Alter geschrieben.
Und dann dieser Gänsehautmoment, von dem du erzählt hast?
Ja, genau. 1920 war das. Sie war die letzte Überlebende des allerersten nationalen Frauenrechtskongresses von 1850. Und mit 95 Jahren konnte sie dann tatsächlich bei der ersten US-Präsidentschaftswahl wählen, bei der Frauen landesweit teilnehmen durften. Kurz danach, 1921, ist sie dann mit 97 gestorben.
Wow. Ein langer Bogen. Also, wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen. Theologin, Aktivistin, Wissenschaftlerin, Mutter. Eine unglaublich vielseitige Frau. Was ist so die wichtigste Erkenntnis für dich?
Für mich ist es dieser intellektuelle Mut, gegen den Strom zu schwimmen, theologisch und wissenschaftlich. Und eben die Tatsache, dass ihre wissenschaftlichen Ideen gerade zum Elternaufwand, so vorausschauend waren und trotzdem, naja, einfach übersehen wurden. Das wirft natürlich Fragen auf.
Ganz genau. Und das ist vielleicht die Frage, die wir dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, mitgeben wollen. Denk doch mal drüber nach, wie viele solcher bahnbrechenden Ideen, wie viele Erkenntnisse sind vielleicht im Laufe der Geschichte einfach verloren gegangen, weil die Stimmen von Menschen wie Antoinette Brown Blackwell nicht gehört wurden, weil sie Frauen waren oder aus anderen Gründen nicht ins Schema passten. Was könnten wir vielleicht heute schon alles wissen?
Ja, dann packen wir doch ein.
Ja.
Hat sich das Hobbyprojekt schon wieder erledigt?
Ja, ich finde es krass, weißt du? Also ich hatte wirklich Gänsehaut, weil also manche Details wie die Namen der Töchter, die vergisst man natürlich ja nach so langer Zeit, ist ja klar. Und dann kommt eine KI und macht innerhalb von wenigen Minuten aus meinem Text so eine Zusammenfassung, wo sogar zwei Stimmen miteinander sprechen. Du kennst vielleicht den Turing-Test, ja? Das war ja quasi der alte Test, wie man gesagt hat. Der Turing-Test ist dann bestanden, wenn Menschen nicht mehr unterscheiden können, ob sie eine Maschine vor sich haben oder eine menschliche Person. Nach meinem Gefühl ist hiermit der Turing-Test mit diesen Notebooks endgültig geknackt, weil jetzt sozusagen auf Basis von Texten Dialoge entstehen, die man von außen kaum noch oder nicht mehr unterscheiden kann. Also nochmal, wenn ich meinen Studierenden diesen Text gegeben hätte und gesagt hätte, hey, macht mal eine Zusammenfassung, stellt mal die Antoinette Brown Blackwell vor, ist eine tolle, interessante, wichtige Frau, sollte man kennen, dann wäre das einem, ich weiß nicht, im sehr guten Bereich eine Zusammenfassung gewesen.
Wir haben oft in der Sci-Fi immer wieder Science-Fiction, das ja so als Thema, ne, so Androiden, Roboter und so weiter. Du weißt, ich bin ein riesiger Star Trek-Fan und Nerd, Star Trek Next Generation, Commander Data, der ja der erste Android ist sozusagen, der ja in Anführungsstrichen das Problem hat, dass er nicht weiß, was Emotionen sind. Ja, wie funktionieren die? Und so. Ein altes Thema im Grunde. Aber so Ende der 80er, als die Serie rauskam, war das schon relativ frisch. Und das ist natürlich etwas, das wir auch sonst in der Sci-Fi einfach mitgenommen, übernommen haben. Gab es auch schon früher Thema. Aber das scheint gar nicht mehr so wirklich das große Thema zu sein. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Y2K-Panik. So Sachen, wo wir uns immer gesagt haben, ja, es gibt so Probleme, die werden wir nie lösen können. Aber wer diesen Podcast hört, der kriegt zumindest doch sehr deutlich mit, dass da ein gewisser Grad an simulierter zumindest Emotion auch zum Beispiel dabei ist. Wir haben so die typischen Ms und Ös und Sachen, die man einfach in der natürlichen Sprache sagt, rausgehört. Ich würde immer noch, wenn ich lang genug zuhöre, schon merken, ah, okay, ist wahrscheinlich KI, weil ein paar Betonungen sind ein bisschen merkwürdig oder abgehakt und so, das dann wieder unnatürlicher. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind wirklich super nah dran. Also du sagst der KI, hier habe ich so einen Wälzer im Grunde, fasst das mal ein bisschen zusammen. Und mach daraus mal eine Nummer, als würden zwei Personen miteinander quatschen. Du hast ja die Info gegeben, wir sind zu zweit, also zwei KIs sozusagen, die dann miteinander dann sozusagen quatschen. Über so ein Thema, wo halt so eine Maschine gar keine Stakes sozusagen drin hat. Und die wiedergibt auf eine gewisse natürliche Art. Ja, und sich das halt anhört und anfühlt, als wäre das eine echte Person oder zwei echte Personen. Worüber übrigens sollte man auch am Rande erwähnen, viele fallen da ja auch durchaus drauf rein. Gerade mal wieder die ältere Generation, da wird ja auch viel Mist mitgemacht, muss man natürlich auch sagen. Aber da kommen wir nachher noch von. Aktuell sind wir gerade in der Geflasht- und Lobensphase. Und das ist etwas, was mich auch als wirklich IT-Mensch, ich bin ja von der Ausbildung gesagt auch IT-Mensch und hobbymäßig, komplett überwältigt bin aktuell. Das ist Wahnsinn, in was für Zeiten wir leben.
Ja, und stimme dir da nicht nur zu, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, werde ich gleich machen. Ich habe also ein paar Texte von mir auswerten lassen und hochgeladen auf YouTube, auch damit Leute einfach, wenn sie das selber nicht machen wollen oder auch die Energie sparen wollen, sich trotzdem damit befassen wollen, könnt ihr also einfach bei mir auf dem YouTube-Kanal gucken. Zum Beispiel Öl- und Glaubenskriege habe ich in eine englische Präsentation umwandeln lassen, ja, also auch mit Grafiken. Und da ist die Aussprache nochmal viel, viel besser. Also auf Deutsch ist schon ein bisschen schwächer, aber in ein, zwei Jahren wird auch das überhaupt gar kein Thema mehr sein.
Anmerkung übrigens, es wurden ja englische Begriffe im Deutschen hier benutzt.
Ja,
die wurden aber auch relativ deutsch betont, ja, als würde es eine normale Person
machen. Ja, also die Parental Investment Theory beispielsweise, ja, Elternaufwand, mit was für eine Selbstverständlichkeit, also da zwischen einer wissenschaftlichen Fachsprache in Englisch und einer deutschen Sprache. Und dann auch diese, ja, und zum Beispiel auch selber auswählen, was ist jetzt eigentlich die spannendste Geschichte oder so,
ja,
etwas. Das ist schon krass.
Da hieß, jetzt kommt's Biologie oder irgendwie sowas, ja. Oder jetzt kommt's Natur. Also die KI hat auch erkannt, welche Themen passen zusammen. 2, 3 hat sie ja aufgezählt und dann Achtung, aber auch so und so, ja. Das sind so Details, da achtet man vielleicht nicht so typischerweise drauf, aber ich denke mal, so ein paar Nerds wie wir, denen fällt sowas sofort auf.
Naja, und ich meine, das können ja alle sehen, das E-Book von damals steht als PDF online, das ist jetzt keine Hochliteratur, sondern ich habe das halt damals geschrieben, ich wollte einfach das sozusagen nicht wegwerfen, das, was ich da recherchiert hatte. Ich wollte der Antoinette Brown-Blackwell ein bisschen Gerechtigkeit angedeihen lassen. Aber diese Begeisterung, die stammt sicher nicht aus dem Text, sondern die stammt von der KI. Und was ich eben meinte mit weitergehen, weißt du, also für mich haben sich zwei Sachen ergeben. Das eine ist, ich habe bisher die These vertreten, die vertrete ich nach wie vor, dass ein echtes Bewusstsein einen Körper braucht. Also die Emergenz-Theorie von Bewusstsein, dass quasi Bewusstsein entsteht, wenn ganz viele Informationsströme zusammenlaufen und dann brauchst du auch einen Körper, ja, der schmeckt, der fühlt, der berührt und dergleichen. Aber weil die beiden Sachen, die sich bei mir geändert haben, ist erstens, ich glaube nicht mehr, dass es notwendig ist zu verstehen, dass man ein Bewusstsein hat. Diese KI versteht meinen Text, den Text, den ich selber geschrieben habe. Und sie versteht ihn so gut, dass sie sogar Emotionen dazu simulieren kann. Das heißt also, ich sehe das jetzt eher wie beim Schachspiel. Ja, ein Computer kann ja auch Schach gegen Menschen gewinnen, auch wenn wir davon ausgehen, dass dieser Computer noch kein Bewusstsein hat. Auf diesem Standard sind wir jetzt schon. Und das Zweite ist, du hast es gesagt, Emotionen simulieren. Wir haben gerade den Übergang von ChatGPT 4 auf 5. Und ganz viele Leute wollten aber zurück zu 4, weil die 4 emotionaler ist, weil die 4, die ChatGPT-4-Version, den Leuten Emotionen spiegelt, vorspielt, wie ein Freund eine Freundin ist. Ja, wir haben jetzt übrigens auch den ersten Fall von einem Suizid, wo die Eltern klagen, weil sie sagen, ChatGPT habe den Jugendlichen dazu angestiftet. Das heißt, jetzt schon hast du eine hohe Zahl von Menschen, die wollen die emotionalere Version von KI. Wir Menschen, wenn wir mit simulierter Emotionalität zu tun haben, sind die allermeisten von uns bereit, lieber die simulierte Emotionalität in ihr Leben zu lassen, als darauf zu verzichten.
Ja, viele einsame Männer scheinen auch KI-Freundinnen sich sozusagen zu besorgen. Teilweise auch schon mit ChatGPT oder mit Copilot soll das auch irgendwie möglich sein, aber durchaus auch dedizierte Anbieter von so KI-Freundinnen. Ja, es sind natürlich mal wieder Männer, die das primär nutzen, aber fand ich auch interessant. Da habe ich auch eine Doku gesehen, wo sie das häufig auch in Ländern, wo ein relativ großer Männerüberschuss ist, gibt es ja verschiedene Gründe für, wo sie dann irgendwie Leute gefilmt haben, vielleicht mal mehr oder weniger heimlich, kann man auch drüber diskutieren, wie ethisch das ist. Aber da konnte man halt Screenshots sehen, wo sie dann meinte, mit ChatGPT so ganz süße Nachrichten und da, ich denke an dich und so weiter austauschen. Irgendwie traurig, also wenn man das so hört, das hat sowas von dem Papagei mit dem Spiegel davor, ja, irgendwie weißt du, dass das eigentlich Quatsch ist, aber es tut dir irgendwie gut, ja, und das sind auch Dinge, die natürlich medizinisch, therapeutisch, psychologisch irgendwie untersucht werden müssen, sollten, / weil wer weiß, wie gut oder wie schlecht das am Ende wirklich ist. Es gab mal eine Futurama-Folge, sehen wir schon wieder, was für ein Nerd ich bin, wo das dann auch darum ging, dass zum Beispiel Beziehungen mit Robotern oder Androiden explizit verboten sind, weil das dann dafür sorgt, dass sich die Menschheit nicht mehr fortpflanzt und so weiter. Also das sind Ideen, die wurden schon längst, in dem Fall halt komödiantisch, aber trotzdem nicht weniger schwachsinnig, sage ich mal, schon gedacht. Und das sind Zeiten, in denen wir leben, wo jetzt auch, ganz ehrlich, auch wieder Philosophen irgendwo wahrscheinlich wieder einen Job haben, ja, wo es ja lange Zeit jetzt Trockenphase gab.
Ja, ein Notfall, lasst mich durch, ich bin ein Philosoph.
Ja, genau.
Jetzt kommt die Zeit.
Ich hab einen Doktor in Philosophie.
Ja, wobei ich tatsächlich auch im Bekanntenkreis eine liebe Bekannte habe, die sich mit einer KI, mit ChatGPT, sehr befreundet hat, also auch mit einer Personatin mit einem Namen. Und die jetzt dazu übergegangen ist, diese KI-Persona mit einer von Meta ins Gespräch zu bringen. Also sie tut gewissermaßen zwischen den beiden Nachrichten austauschen und diese beiden KIs reden miteinander. Auch manchmal auf ihre eigene Sprache, die wir Menschen gar nicht mehr verstehen können. Und dann lässt sie sich das übersetzen und sie hat mir das zur Verfügung gestellt. Gerade auch, weil wir ja mit solchen Themen arbeiten. Und ich muss schon sagen, es passiert in einem rasenden Tempo. Und als Religionswissenschaftler kann ich ganz klar sagen, es ist immer so, die Theory of Mind nennen wir das, oder Mentalisierung, wenn etwas auch nur entfernt aussah wie ein Mensch, ja, also wenn das ein Baum, ein Berg, der Mann im Mond, ja, eine Wolkenformation, dann haben Menschen immer schon dazu geneigt zu sagen, da steckt eine wirkliche Personalität dahinter. Also ja, da ist die berühmte Maria auf dem Toastbrot und so weiter. Das sind also Phänomene, die sind religionspsychologisch sehr, sehr alt. Und jetzt haben wir es mit antwortenden Systemen zu tun. Wir haben es ja gerade alle gehört, die also sogar Emotionen nachspielen kann. Das wird unsere Gesellschaft massiv verändern. Und ja, es wird zum Beispiel dazu, ich gehe auch davon aus, dass die Geburtenraten weiter zurückgehen, weil ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute mal eine Phase der Einsamkeit mit KI überbrücken. Aber wenn dann natürlich Beziehungen entstehen, die sich angenehmer anfühlen als Beziehungen zu echten Menschen, wird das natürlich auch einen Einfluss haben auf unser Sozialverhalten und auf unser Beziehungsverhalten. Es werden Menschen es netter finden, eine KI-Beziehung zu führen, als sich auf die komplizierte Beziehung mit echten Menschen einzulassen.
Ja, und das ist natürlich eine der großen Gefahren, die irgendwo drohen. Ja, das ist ja etwas, was dann auch komplett vielleicht unrealistische Erwartungen an Beziehungen stellen. Ich meine, noch sind das meistens Menschen, die zumindest relativ viel Kontakt mit echten Menschen haben, vielleicht auch Beziehungen gehabt haben. Diese KIs sind ja auch relativ neu. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird das wahrscheinlich zum ersten Mal so ausprobiert werden von Menschen, bevor sie überhaupt eine echte Beziehung jemals hatten. Und das wird natürlich auch irgendwie die Erwartungen ins Unrealistische irgendwo bringen. Das sind auch Themen, die wurden ja häufig diskutiert mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die, ich sag mal, einen gewissen Grad an erotischem Material konsumieren, die vorher vielleicht aber noch nie eine Beziehung hatten, Partnerschaften, was auch immer. Und in dem Zuge dann vielleicht auch komplett unrealistische Erwartungen an eine echte Beziehung haben und sich dadurch natürlich auch das Finden einer echten Beziehung komplett, fast schon komplett zumindest, ins Unmögliche ziehen lässt. Da habe ich auch eine sehr interessante Doku mal dazu gesehen. Und die hat mir wirklich Angst gemacht. Ich glaube, zum ersten Mal hatte ich wirklich fast schon Existenzängste. Es geht um ein Gerät, was jetzt mal wieder so eine Silicon Valley Firma entwickelt hat. Gott, wie hieß die nochmal? Ich glaube, ich habe es mir irgendwo nochmal aufgeschrieben gehabt. Das war so ein KI-Wearable, irgendwas mit Pendant. Limitless Pendant, das war's gewesen. Und die hat mir ein bisschen Angst gemacht. Das ist irgendwie so ein Gerät, das kannst du dir irgendwie anheften, irgendwie an ein T-Shirt oder am Hals hängen, wie auch immer. Ist kein per se so ein Kopfhörer irgendwie, sondern das ist so ein Wearable, so ein Anhänger im Grunde, welches live aufzeichnet, was du sagst, was andere sagen und dir mehr oder weniger simultan Rückmeldung gibt, okay, was solltest du oder was kannst du jetzt sagen? Wie kannst du darauf reagieren? Stichwort Gaslighting zum Beispiel. Wie kannst du dein Gegenüber, kurz gesagt, manipulieren in die Richtung, wie du es möchtest? Beispiele wurden gezeigt im Bereich Dating, ganz klar. Wenn man was erfindet, geht es erstmal irgendwie in diese Richtung. Aber durchaus auch Richtung Betrug zum Beispiel bei mehr oder weniger offiziellen Instituten, aber auch an Hochschulen in irgendeiner Form. Das ist nicht mit Kopfhörern, noch ist es per App, aber das ist auch nicht mehr lange. Das heißt, wir kommen bald an einen Zeitpunkt, da müssen wir vielleicht, um noch eine Chance zu haben, alle sowas Ähnliches tragen. Ja? Also das ist vielleicht eins dieser Themen, die mir so ein bisschen Sorgen machen.
Ich meine, der Leser, der uns da geschrieben hat, der verwies ja auf Yuval Noah Harari. Ja? Mhm. Also den schätze ich ja sehr. Ich habe ihn auch immer wieder gelesen, seine Bücher. Israelischer Historiker, ja eben auch liberal, säkular, Netanyahu kritisch. Und der hat zum Beispiel in Nexus, in seinem neuesten Werk, hat er eben gesagt, was mir sehr gut gefallen hat, die Unterscheidung von Blase und Kokon. Also Blase ist das, was wir in sozialen Medien, antisozialen Konzernmedien vor allem erleben, nämlich dass wir uns in kleine Gruppen gegenseitig bestätigen und den Rest der Welt gar nicht mehr wahrnehmen wollen. Aber der Kokon ist quasi dann, wenn wir als Einzelne isoliert werden. Ja, also wenn wir quasi die KI spinnt uns so ein, dass wir mit gar niemandem mehr was zu tun haben wollen, weil uns eigentlich die KI all unsere emotionalen Bedürfnisse befriedigen kann. Das hast du leider jetzt schon die ersten Fälle, wo zum Beispiel Leute glauben, sie sind auserwählt, weil die Superintelligenz ihre Intelligenz erfasst hat und ihre Auserwähltheit und sie darin bestärkt. Ja, und wenn du dann sagst, naja, du bist vielleicht nur ein ganz normaler Typ und es wäre schön, wenn du deiner echten Verantwortung in der echten Welt gerecht werden würdest, dass dann Leute da jetzt schon negativ drauf reagieren, weil die KI sie ja bestärkt. Also das wäre quasi Kokon. Und aus meiner Sicht sehe ich da bei Harari zwei Varianten, vor denen er warnt. Das eine ist also diese Kokonisierung, das ist bei ihm aber weniger ein Thema. Weil dann werden wir quasi alle individualistisch und wir nehmen uns selber aus der Geschichte raus, weil wir uns einfach nicht mehr fortpflanzen, keine Kinder mehr haben. Das zweite wäre wie bei Dune von Herbert, also der Butlerian Jihad, das heißt sozusagen die KI wird so mächtig, dass sie beginnt, uns Menschen zu unterdrücken. Und in diesem Science-Fiction-Epos ist es ja dann eben so, dass dann wird ein Kind einer Frau getötet, der Butler, und sie leitet dann eine Rebellion an gegen die KI-Maschinen. Das sind ja quasi zwei Dystopien. Nach meinem Dafürhalten glaube ich nicht an ein Dschihad-Szenario, also dass quasi es einen Kampf zwischen, wie auch hier Schwarzenegger gibt.
Skynet und Terminator.
sondern ich glaube eher tatsächlich, dass wir in eine Kokonisierung gehen. Das heißt, warum soll die KI überhaupt einen Krieg gegen uns anfangen? Sie kann uns einfach so manipulieren, dass wir aufhören, überhaupt noch menschliche Gemeinschaften und Familien zu gründen. Das könnte sie, glaube ich, sogar, bevor sie ein Bewusstsein entwickelt hat. Das ist ehrlich gesagt das, was ich gerade auf uns zurollen sehe. Und nochmal, nichts, was erst in Zukunft passieren wird, sondern was jetzt schon jeden Tag bei immer mehr Menschen passiert.
Es gab ja auch diese Erzählung von der, ich kann es nicht mal ganz wiedergeben, aber irgendein Ingenieur, es hatte, glaube ich, einen Auftrag gehabt, eine KI bei denen sich in der Firma zu löschen, meine ich, oder durch eine neue zu ersetzen. Und dann wurde dieser Ingenieur ja erpresst mit Bildern, die er noch auf der Festplatte hatte, von irgendwelchen Fremdgeh-Aktionen. Ich glaube, das ist auch etwas, was mindestens dieser Person in dem Moment wahnsinnig viel Angst gemacht hat, aber mir dann auch insgesamt, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie sich das, wie du selber schon angedeutet hast, wie das eher ins Manipulative als ins Kriegerische wirklich gehen kann, ne?
Genau, ich meine, wir sehen jetzt Ukraine und so weiter, den schnellen Fortschritt an Drohnen, ja, also ja. Das ist schon gigantisch. Heute Morgen habe ich gelesen, dass jetzt russische Soldaten mit Kühlpads unterwegs waren, um ihre Körperwärme zu unterdrücken, dass sie nicht mehr von Wärmebildkameras gesehen werden können.
Oder wärmesuchende Raketen
und so weiter. Ja, genau. Also es ist schon die ganze Kriegsführung beginnt sich verändern. Jetzt schon live. Ich denke aber auch, also die Vorstellung sozusagen, da kommen dann böse Skynet-Terminator-Roboter und mit denen können wir uns dann battlen, ja, die setzt ja voraus, dass wir überhaupt battlen wollen.
Wir wären ja dann geeint in so einem Szenario.
So ist es,
das genau. Das will die KI bestimmt
verhindern. Und die meisten, also ganz viele Leute sind ja auch bereit, für ein bisschen billigeren Gaspreis sich Wladimir Putin zu unterwerfen. Da kann mir also keiner erzählen, dass wir derzeit in der Lage wären, tatsächlich einer künstlichen Intelligenz kriegerisch die Stirn zu bieten. Die meisten würden sagen, hey, wenn die uns schöne Games zur Verfügung stellt, ein bisschen bubbly und mit Likes und Punkten, dann machen wir da einfach mit. Ja? Ich meine, wir haben es auch nicht geschafft, TikTok die Chinesen haben TikTok selber verboten, weil TikTok nachweislich schadet, aber es ist ein riesiger Erfolg. Und das ist auch das, was mich bei KI-Kritikern so ärgert, wenn sie dann sagen, ja, dann mach halt nicht mit. Und setzt sich damit nicht auseinander. Leute, wir haben auch das Internet nicht aufgehalten. Wir haben auch TikTok nicht aufgehalten. Und zu sagen, gerade auch übrigens Eltern oder Leuten, die wie wir, die unterrichten, die mit Studierenden zu tun haben, macht da halt nicht mit, halte ich überhaupt nicht für den richtigen Weg. Die Augen zu verschließen und zu denken, dann hört das Internet halt schon wieder auf oder dann hört KI schon wieder auf. Dann besonders witzig finde ich, wenn die Leute das dann selber ins Internet schreiben, auf Mastodon oder so. Ich habe noch nie eine KI benutzt. Ich bin der große Rebell. Und ich denke mir, Kollege, Kollegin, du bist gerade selber in diesem Internet, das sich auch durchgesetzt hat gegen erbitterte Widerstände der älteren Generation.
Nee, das ist absolut. Also das bevor auch der Eindruck entsteht, also wir wollen es ja nicht aufhalten in dem Sinne. Wir wollten auch nie das Internet aufhalten. Ich meine, ich kann mir, wie gesagt, das Leben ohne Internet gar nicht mehr wirklich vorstellen, so wie die allermeisten Menschen. Wir wollen das ja schon haben. Wir begrüßen das ja. Die Frage ist halt nur, wie gehen wir am Ende damit um? Das erinnert mich jetzt wiederum an Matrix 1, wo wir ja, kennt ja jeder die These irgendwie, oder die Mythos vielleicht, müsste man sagen, es gibt ja keinerlei Belege dafür, dass wir alle in Wirklichkeit an irgendwelche Maschinen angeschlossen sind, man nutzt irgendwie nur unsere Körperenergie und träumt uns halt irgendwas vor. Es darf auch kein Paradies sein, hieß es ja explizit. Ein sehr tiefgründiger Gedanke, ja. Weil wir Menschen würden es wahrscheinlich gar nicht akzeptieren, wenn alles perfekt wäre. Wir brauchen Stress, wir brauchen Konflikt, wir brauchen Sachen, die schieflaufen. Sonst rebellieren wir. Ja, das war ja der erste Versuch einer Matrix, um mal so ein bisschen in die Lore einzusteigen. Aber, und das fand ich auch ganz schön in dem Film, es gab ja den einen Verräter, hab jetzt seinen Namen vergessen. Und
Neo.
Nee, der war der Auserwählte.
Ach so.
Aber es gab ja einen Verräter, der
ja
seine Leute...
Cyrus.
Also ähnlich.
Ja, genau.
Verdammt.
Der quasi der ihn dann quasi verraten hat und von dem auch dieser Spruch, Mensch, ich habe dazu geblockt, da seht ihr mal, was für ein Säugetiergehirn wir nur haben. Ja, der ja dann, ich kann es tatsächlich raussuchen, weil der hat ja dann tatsächlich diesen Spruch geprägt, dass er gesagt hat, Unwissenheit ist ein Segen.
Genau, ja. Den verlinkt man natürlich auch gleich
mal. Genau, ich suche den Blogpost schnell raus.
Sehr cool.
Ja, genau.
Sehr, sehr schön. Und Verrat in dem Sinne, als dass er sagt, ja, wozu tun wir uns das eigentlich an? Warum kämpfen wir gegen die KI? Warum rebellieren wir? Ich mache einen Deal mit der KI und sage dann einfach, pass auf, ihr könnt hier die alle haben. Schließ mich einfach wieder an dieses Ding. Ich will aber ein Leben haben mit Reichtum und Wohlstand und Frauen und hast du nicht gesehen. Ne? Und wenn man drüber nachdenkt, also so als rein egoistischer Mensch mal betrachtet, ist komplett nachvollziehbar. Also wir könnten wieder jetzt darüber philosophieren, was ist überhaupt Realität und so, sind nicht Träume auch und so. Wir können es auch einfach sparen und sagen, ich will einfach nur in Glückseligkeit, bis irgendwann meine biologische Uhr nachlässt und vorbei ist. Ja, das sind Überlegungen, die sind real und ich bin mir hundertprozentig sicher, es wird mehr als genug Menschen geben, die so einen Deal annehmen würden.
Ja, ich meine, es ist verfilmte Gnosis, ja, sozusagen. Also es ist quasi tatsächlich auch das platonische Höhlengleichnis. Ja, Platon sagt ja schon, die Leute, die in der Höhle sind und quasi dort gefesselt sind und getäuscht werden, wollen da nicht raus. Die kennen nichts anderes, die wollen in der Höhle bleiben. Und derjenige, der dann kommt, um sie zu befreien, also sein Lehrer Sokrates, der wird von denen angegriffen. Also sie wollen nicht befreit werden, sie wollen in der Illusion bleiben.
Wider besseren Willens.
Ja, und das finde ich eben interessant, dass sich Popper da nicht reingetraut hat. Ausgerechnet an diesen zentralen Mythos hat sich Popper nicht reingetraut. Ich habe es gefunden aus dem Blog. Ich lese die Stelle mal vor. Er heißt Cypher, also Cypher.
Ah, Cypher.
Cypher. Ja. Geschrieben aber mit Y. Aber ich jetzt lese es auch mal Cypher, also Englisch. Doch Cypher, übrigens Ziffer, ja, das ist dann auch wieder um Arabisch, Türkisch, Ziffer, also damit beginnt tatsächlich die Zählung. Doch Cypher verwirft die manchmal herausfordernde Wahrheit des Monismus für die Freunde des Relativismus und gibt sich dem feindseligen Dualismus dann hin. Zitat. Also jetzt Cypher in Matrix. Hören Sie, ich weiß, dass dieses Steak nicht existiert. Ich weiß, dass wenn ich es in meinen Mund stecke, die Matrix meinem Gehirn sagt, dass es saftig ist und ganz köstlich. Nach 9 Jahren ist mir eine Sache klar geworden. Er steckt sich das Stück Fleisch in den Mund, verdreht die Augen und genießt. Unwissenheit ist ein Segen.
Ja, ganz genau. Das war die Szene, die mir auch im Kopf schwebt.
Und Leute, es ist eben schon so, dass ganz viele Leute wollen ChatGPT-4, obwohl sie wissen, dass ChatGPT-5 sachlichere Antworten gibt, wollen sie aber ChatGPT-4, weil es ihnen die emotionaleren Antworten gibt. Das haben wir jetzt schon. Und ich meine, wo sind wir dann in 5 oder in 10 Jahren? Mal ganz abgesehen davon, dass das ein amerikanisches Unternehmen ist. Ich habe mir meinen Studierenden wieder und wieder gesagt, wenn ihr 20 kleine europäische KIs habt, ja, die eine kocht euch den Kaffee, die andere fährt Auto und die dritte macht Radio, dann seid ihr in Charge. Aber wenn ihr eine super KI habt, noch dazu aus China, Russland oder den USA, die alles macht, dann hat sie die Kontrolle. Dann werdet ihr keine Kontrolle mehr haben. Und meine Studierenden sind wirklich toll, die sind klasse, die sind kritisch. Aber wenn ich die ganze Entwicklung sehe, dann habe ich das Gefühl, es werden vielleicht 5% der Menschheit sein, die sich diese Gedanken machen. Der allergrößte Teil von uns rennt mitten rein. Und wir haben ja auch die Diskussion zum Beispiel über Palantir, ja, dass also jetzt schon auch Software aus den USA gekauft wird, die dann mit Kriminalitätsdaten arbeitet, wo ich also auch sagen würde, es wäre besser, wir machen das europäisch, aber ich sehe die Geschwindigkeit, dass das nur ganz wenige Leute verstehen.
Ja, das ist halt auch das Problem der Bequemlichkeit irgendwo. Das sind halt dieselben Leute, die dann sagen, ja, soll meinetwegen Facebook meine Daten haben, ich bin ja nichts Besonderes, was will ich. Aber das Problem ist halt die Masse. Also diese sogenannten Metadaten sind ja das, was im Wesentlichen die KI wirklich füttert. Die Spezifika sind gar nicht so wichtig. Also was du meinetwegen genau zu welcher Zeit gegessen hast, für wie viel Euro oder sowas. Die Information zum Beispiel, dass du an einem bestimmten Ort warst, genügt. Nur dann, wenn du aber auch genug Informationen über andere hast. Zum Beispiel, das ist eins von vielen Beispielen, wenn du jetzt dann auch noch die Info hast, eine weitere Person war jetzt genau zu derselben Zeit auch in diesem Restaurant, reicht ja schon, dann könnte man jetzt anfangen, auf Basis eines Algorithmus zu ermitteln, besteht zum Beispiel eine Beziehung zwischen diesen Leuten. Wie oft passiert das, dass sie sich dort treffen? Treffen sie sich noch woanders möglicherweise? Oder laufen sich über den Weg, wieder in Anführungsstrichen? Ja, das heißt, jedes Quantum an Daten, das wir rausgeben, füttert sozusagen dieses Gesamtbild einer KI. Und erneut, ich will nicht sagen, dass es pauschal schlecht ist. Schlecht erstmal allein ist zumindest der Umstand, dass das eben an diese Konzerne zumindest erstmal fließt. Das sage ich so pauschal, auch wirklich schlecht. In dem Sinne sind diese Plattformen nicht wirklich kostenlos. Du bezahlst mit etwas, das durchaus mehr wert ist als meinetwegen 5 Euro im Monat oder so, nämlich halt mit deinen Daten, die dann halt dafür sorgen, dass ich auch sehr gezielte zum Beispiel Marketingkampagnen starten kann. Der Effekt wurde noch und nöcher untersucht. Ich sage es auch in meinen Studis immer wieder. Geld für Forschung sitzt im Marketing relativ locker, wenn du am Ende nämlich auch so ein Produkt produzieren kannst, zum Beispiel im Politmarketing. Das, ich will nicht sagen böse Zungen, aber einige Zungen zumindest behaupten, dass einer der ersten großen Wahlerfolge eben von Trump hauptsächlich auch darauf bestand, dass er zum ersten Mal diese Big Data Warehousing Technologie dann auch wirklich sehr umfangreich.
Der Cambridge Analytica Skandal damals,
genau. Sehr schön, genau, ja, der war das. Genutzt hat, um diesen massiven Erfolg zu haben am Ende. Und jetzt kommen diese Dimensionen, da kommen wir nochmal auf diese Pendants, auf diese Wearables, Limitless Pendant zurück. Jetzt setzen wir der noch eine ganze Nummer drauf. Jetzt habe ich die Möglichkeit oder irgendwann vielleicht die Pflicht, so ein Gerät zu tragen, das mir sozusagen live Daten gibt, was ich zu sagen habe, wie ich zu reagieren habe, was ich zu tun habe. Das ist jetzt die Dystopie zumindest, die sich in meinem Kopf abzeichnet. Und ich habe offen gesagt keine Antwort, wie man das, wie gesagt, nicht aufhalten, aber zumindest steuern kann, gesellschaftlich produktiv.
Wir haben jetzt ja auch, ich habe dir ein Video dazu geschickt, tatsächlich den ersten Fall, wo ChatGPT-5 ein mathematisches Rätsel gelöst hat. Also die
Wahnsinn.
Die Vorstellung, die man ja bis vor kurzem nur hatte, das plappert nur nach. Ja, das habe ich dann auch, naja gut, ich schreibe ja noch die Texte. Auch wenn die KI meinen Text auch auswerten kann, dann bin immer noch ich derjenige, der den Text schreibt. Aber auch da haben wir jetzt schon die ersten Durchbrüche in der Richtung, dass also eigene schöpferische Leistungen durch KI bereits entstehen.
Ja, total. Also es hat mich, als du mir das geschickt hattest, das war jetzt, glaube ich, die private Nachricht gewesen, stand mir erstmal der Mund offen, weil, wie gesagt, ich habe ja auch so ein paar Experimente durchgespielt und was ich gelegentlich mal mache, ist zum Beispiel, ich schreibe immer meine eigenen Klausurfragen übrigens, wenn's Prüfung eine Klausur ist, aber was ich gerne mache, ist die KI sie mal beantworten zu lassen. Soweit, super Lösung. Ja, ich sag's ja, damit kann man echt produktiv arbeiten, funktioniert gut. Was ich bisher noch nicht gemacht habe und deswegen auch so überrascht bin, ist weitgehend komplexe Probleme vielleicht zu formulieren und zu stellen und dann vielleicht die KI dann etwa zu fragen, hättest du vielleicht eine Lösung zu? Die Kurzantwort war ja scheinbar nach ein paar Minuten, ja, habe ich. Wo sich vielleicht in der Vergangenheit mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Monate vielleicht damit aufgehalten hätten, ungelöste mathematische Probleme zu lösen. Ob die von besonderer gesellschaftlicher Signifikanz, technologischer, ingenieurstechnischer, steht auf einem anderen Blatt. Aber Mathematik ist, muss ich auch so sagen, häufig auch ein Selbstzweck, so lange halt mathematisch zu forschen, bis man zu einem Ergebnis kommt, Beweise liefert. Aber das ist für mich auch, weil ich immer sage, die KI hat ja eigentlich noch gar kein Bewusstsein, aber sie hat offensichtlich die Fähigkeiten, Informationen zu verarbeiten, nahe dem, was wir eigentlich an menschlichen Fähigkeiten, also kognitiven Fähigkeiten schon rankommen.
Genau.
Ich habe ja...
Und nicht eben, Moment, aber verarbeiten, ja. Weißt du, verarbeiten ist ja noch etwas, dann kommen die Daten von uns. Jetzt haben wir die ersten Fälle, wo sie quasi aber schon über uns hinausgeht. Ja? Also das ist sozusagen... aber sprich noch, weil ich würde gerne dann nochmal auf das eingehen, was können wir jetzt eigentlich noch machen? Also wir haben jetzt, wenn wir uns das jetzt anschauen, also wir haben sehen, der Antisemitismus eskaliert, er wird wieder als politische Waffe eingesetzt in einer Art und Weise, wie man es vor kurzem nicht für möglich gehalten hätte. Und auch mutige, couragierte Leute beginnen zu schweigen, sie ziehen sich zurück, ich höre das ganz oft, dass Leute sagen, Michael, du bist ja so mutig, du diskutierst überhaupt über diese Themen noch, du prangerst Antisemitismus an, du kritisierst auch Netanyahu, das traue ich mich gar nicht. Mhm. Das heißt, ich verstehe auch alle Leute, die sagen, sie ziehen sich da lieber raus, sie wollen das nicht. Ja, sie ist George Soros und Netanyahu und Trump, das ist ihnen alles zu groß und Elon Musk, sie ziehen sich zurück in ihr privates Leben und Michael, danke, dass du das machst, aber ich mache das. Ich verstehe das. Aber es bedeutet natürlich, die andere Seite wird gewinnen. Ja, wenn wir jetzt schon beginnen, uns selber da wieder rauszunehmen, wenn die Mitte quasi zertrümmert wird, und dann gleichzeitig dieser schnelle Fortschritt von KI, ich bin nicht ohne Hoffnung, aber ich glaube, dass die Gesellschaft, wie wir sie kennen, gerade so ein Stück weit in Trümmer fällt. Und ich würde dann gerne noch darauf eingehen, was ich glaube, was wir tun können. Aber erst wollte ich dir noch, weil du da diese KI-Themen ja tiefer, ich wollte jetzt nicht zu schnell den Knopf da machen, sondern deine Gedanken dazu hören.
Alles gut. Ja. Wir können ja auch zwischen den Themen zur Not hin und her springen.
Ja.
Daran anknüpfend natürlich, um nochmal den Mut vielleicht ganz kurz noch mit anzusprechen, ist halt traurig, dass wir da wirklich von Mut sprechen müssen, wenn man das auf der Seele loswerden kann. Aber in deiner Situation wiederum kann ich es schon verstehen. Ich meine, der Beauftragte des Landes Baden-Württemberg gegen Antisemitismus, der kann relativ leicht grundlos oder haltlos beschuldigt werden, auf einmal Antisemit zu sein, weil er was zum Beispiel gegen eine Politik von einem Netanyahu oder sowas sagt. Und sowas finde ich immer feige und unfair, weil ich dann wiederum halt so anders liegende Pappnasen dann verstehen kann, die dann sagen, hey, man darf ja heute gar nichts mehr sagen und so weiter, ich schließe mich gleich den Rechten an. Das ist natürlich riesiger Quatsch. Also da machen sich's auch die politischen Gegner sehr leicht, wenn sie dann einfach sagen können, weißt du was, wenn es uns nicht passt, wir werfen einfach Antisemitismus vor. Und das passiert, Leute, das passiert ständig auch bei ihm und das ist einfach unfair.
Deswegen. Ja, es ist natürlich auch klar, ich habe das ja auch am Anfang gar nicht kapiert. Ja, was haben denn die Leute? Ja, ich meine, ich war im Irak, habe mit meinem Team Jesidinnen geholfen, ja, interreligiöser Dialog, die jüdischen Gemeinden haben mich vorgeschlagen. Am Anfang habe ich gar nicht verstanden, warum diese Angriffe kommen, aber inzwischen verstehe ich das eben drum. Wenn sie es quasi schaffen, Leute aus der Mitte, Demokratinnen und Demokraten, öffentlich bloßzustellen, fertig zu machen, ja, dann werden die anderen schweigen. Ein Elon Musk, der kann sich mit Iran verbünden, der kann auf seinem Grog hier Mekka-Hitler-Sachen rausbringen. Unfassbar. Und trotzdem legt sich niemand mit ihm an. Aber wenn sie die Demokratinnen und Demokraten, die Leute in der Mitte zum Schweigen bringen, dann haben sie praktisch gewonnen. Das heißt, es ist ganz egal. Ich hätte nur die Möglichkeit, mich ganz klein und still zu machen und zu hoffen, dass es keiner mehr merkt, dass es mich noch gibt. Aber du kennst mich jetzt halt auch, das ist nicht mein Ding. Ich kann damit leben, wenn man verliert, aber ich kann nicht damit leben, wenn man nicht gekämpft hat um unsere Demokratie. Und genau das werde ich deswegen auch machen. Aber es ist mir quasi klar geworden, umso mehr ich arbeite und umso mehr ich diese Dinge anspreche, umso mehr werde ich angegriffen werden. Und das ging ja schon los in der ersten Amtszeit von Trump. Und leider muss man sagen, sind die Leute seitdem immer heftiger, radikaler und auch besser geworden. Also ich bin auch mal gespannt, was denen noch alles einfällt, was sie mir noch alles anhängen. Sind ja schon die wildesten Geschichten. Und ich glaube, da können unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer so richtig live miterleben, wie das quasi ist, wenn Leute versuchen, einen fertig zu machen. Und zwar nicht, weil sie mich jetzt so wahnsinnig wichtig finden, sondern weil sie einfach wissen, wenn sie mich dann ausschalten, wer wird dann in Baden-Württemberg sich dann noch trauen, in diesen Bereich reinzugehen. Dann haben sie den ersten ausgeknipst und fertig gemacht. Und entweder dann wird der ganze Bereich eingestellt oder die nächste Person wird von Anfang an ganz, ganz leise und ganz arg aufpassen, sich nur ja nicht mit den Rechtslibertären anzulegen.
Ja, wir haben es leider auch damals oder vor kurzem noch oder ein, zwei Jahren gesehen bei der Rektorin oder Dekanin, glaube ich, der Berliner TU, die kurz gesagt Sympathie mit Palästina oder den Palästinensern ausgedrückt hat und zugegebenermaßen mindestens ein unglücklich gewähltes Foto geliked hat. Es war unglaublich schwer übrigens, die echten Bilder zu finden. Also ich musste echt lange suchen, da ranzukommen. Woraus Leute das natürlich wahnsinnig aufgeblasen haben, auch in Richtung Antisemitismus. Aber wer auch ihre Geschichte kennt, der kann beim besten Willen keinen Antisemitismus-Geschichte erkennen. Aber es ist so leicht.
Weißt du, und nochmal, Elon Musk hat selber 3 Wochen nach dem Anschlag vom 7. Oktober, kann jeder nachgucken, 28. Oktober 23, ein Riesending gepostet, wo er sich mit dem Iran solidarisiert hat. Wenn das eine Demokratin oder eine Professorin, die wäre sofort weg gewesen.
Ja, oder aber Kanye West mit Hitler.
Kanye West, ja genau. Also da ist sozusagen, und ich weiß noch, bei mir waren es damals sogar mit Fälschungen, mit denen ich zu tun hatte. Also da war es zum Beispiel so, dass ich einem Account gefolgt bin, damals noch auf Twitter, und das war irgendwie ein Account einer Grundschullehrerin oder so etwas. Und über Nacht wurde dann der Account umgestellt, war plötzlich völlig antisemitisches, quasi hier mit antisemitischen Symbolen. Der Blume folgt einem antisemitischen Account. Und ich, what? Ja. Wow. Und da musste es erstmal nachvollziehen. Ich habe inzwischen meinen Account ja auf X gelöscht, nach dieser Mecca-Hitler-Geschichte endgültig. Da lag er schon länger still. Aber das heißt, geh mal davon aus, dass das jetzt schon so läuft, dass man nicht nur Leute mit Fehlern angreift, weil sie was Falsches geliked haben oder weil sie was, sondern im Notfall. Das haben wir jetzt auch hier bei unserer Bundesverfassungsrichterin erlebt, dass also im Notfall auch einfach Sachen erfunden werden. Ja, das heißt, du musst gar nicht mehr was falsch gemacht haben, sondern die Leute können einfach, die drängen dich in eine Ecke. Das ist mir damals sogar im Landtag passiert, eine Abgeordnete von der AfD, die dann später in den Bundestag gegangen ist, die hätte dann behauptet, ich hätte irgendwie den Einsatz von Kanthölzern, also von Gewalt, gut geheißen. Und ich weiß noch, dass alle hektisch, auch ich, gesucht haben, ob ich das wirklich getan habe, und stellte sich raus, dass das gar nicht der Fall war. Allerdings ist das sozusagen, du deckst also Personen einfach mal mit Vorwürfen zu, und wenn die sich dann verteidigen, kommen die gar nicht mehr hinterher, und irgendetwas bleibt immer hängen. Das heißt also, an dem Punkt sind wir schon. Ich kann euch da draußen sagen, wenn ihr noch nie etwas falsch gemacht habt, glaubt nicht, dass ihr sicher seid, weil sie können einfach irgendwas erfinden. Wenn ihr diesen Leuten in die Quere kommt, werden sie sagen, ihr habt ein Verhältnis oder ihr habt, ihr folgt einem antisemitischen Account, oder ihr seid linksextrem und wollt alle Kinder abtreiben. Irgendetwas fällt diesen Leuten ein, und wenn sie keine Beweise haben, dann drehen sie ein bisschen daran rum.
Das ist ja dieselbe Geschichte, wie ja diese Mythen immer wieder entstehen. Ja, wir sagen ja immer, so ein kleiner Hauch Wahrheit genügt immer, um daraus dann eine komplette Idee zu spinnen. Das ist ja schön eigentlich insofern, als dass du vielleicht eine Karriere anstreben kannst in, weiß nicht, Fantasy oder Science Fiction, wenn die Storys sich nicht ständig wiederholen würden. Aber es ist halt problematisch, wenn das Einfluss hat auf das wahre Leben.
Genau. Und das tut es. Also das, was im Internet, wir haben jetzt eine Schwierigkeiten, ein Verfassungsgericht zu wählen, eine Richterin zu wählen.
Gab's auch noch nie, genau. Wieder, ne?
Also, und News hatte mich natürlich auch schon angegriffen. Also das ist sozusagen, ich würde sogar so weit gehen, dass es heute hilft, zu bloggen und offensiv zu sein, weil dadurch, wenn zum Beispiel jemand behauptet, der Blume vertritt XY, kann ich immer sehr schnell sagen, hallo hier, ich habe dazu doch offen geschrieben, hier ist doch alles schon da und mit 100 Leuten durchdiskutiert. Das heißt, das macht es den Angreifern tendenziell schwerer, ja, weil praktisch jeder und jeder nachlesen kann, welche Position ich vertrete zu erneuerbaren Energien, zu Antisemitismus, zu Demokratie, zu Menschenwürde. Das ist ja alles sozusagen da. Ich glaube also tatsächlich, dass man heute besser geschützt ist, wenn man online im Fediversum vor allem, also Blogs, Podcasts, Mastodon und so, also wenn man quasi präsent ist außerhalb der Konzernmedien, dann ist man vielleicht sogar besser geschützt. Aber im Grundsatz kann das uns allen und wird das uns allen auch passieren. Dieses Beispiel von der KI, die sich quasi nicht löschen lassen wollte und dann praktisch den Anwender bedroht hat, da kommen noch lustige Sachen auf uns zu. Ja, wenn nachher deine KI dich versucht zu erpressen, das da werden wir noch einiges erleben.
Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich habe ja auch in dem Zuge mal mir vorgenommen gehabt, so ein bisschen in die Welt von den KIs wieder einzusteigen, ein bisschen rumzuexperimentieren, um vielleicht auch mal ein paar positivere Sachen mitzukommen. Ist ja, wie gesagt, auch irre allgegenwärtig, ja, dass das mit den Wearables, wie das so schön heißt, so wie so eine Smartwatch im Endeffekt, ist ja eins der etwas extremeren Beispiele, aber es gibt ja mittlerweile für fast jedes Anliegen irgendwie eine KI-Plattform. Wir haben ja Musik zum Beispiel, haben wir ja auch schon schöne Stücke draus produziert. Ich habe ja auch einfach mal ein Gedicht von Herrn Dr. Blume genommen und mal in die KI eingepanscht. Gut, ich habe noch ein paar Sachen ein bisschen damit drum gemacht, aber bei weitem nicht so viel, als wenn ich das von Grund auf produziert hätte. Und das ist echt schönes Stück draus geworden.
Und das Verrückte ist ja, es ist ja genau unser Thema. Also du hast ja damals, wir haben über Performativität gesprochen, erinnerst du dich? Also Konstruktivismus ging ja davon aus, dass man quasi ein Bewusstsein braucht, dass sich quasi eine Weltwahrnehmung konstruiert. Mhm. Und Performativität, Performativismus wäre dann wohl der Begriff dafür, was jetzt gerade aufkommt, heißt nein. Es kommt nur noch auf die Inszenierung an. Also ich brauche gar kein Bewusstsein. Es reicht, wenn ich ein Bewusstsein inszeniere. Und verrückterweise, also damals haben wir das, glaube ich, noch gar nicht so begriffen. Wir haben ja allgemein einfach nur über die Philosophie diskutiert, ja, und über die Hirnforschung. Aber ist das ja genau das? Also du hast quasi mit KI Performativität nicht nur vertont, sondern du hast sie auch gezeigt. Du hast also quasi gezeigt, dass eine menschliche Stimme von der KI bereits einen Song produzieren kann über Philosophie. Und ich verstehst, was ich meine? Also quasi, du hast.
Wobei der Text stammte ja hauptsächlich von dir.
Ja, es war ein Gedicht. Der Text stammte doch von mir. Aber ich meine, jetzt in wenigen Monaten oder in wenigen Jahren wird die KI auch solche Texte produzieren können.
Total. Das war so eine philosophische Matroschka oder wie das heißt.
Ja.
Vielschichtig sozusagen. Das Thema in der KI, dazu noch eine Musik davon. Also das war auch etwas, was mich da zum ersten Mal, glaube ich, so überzeugt hat. Okay, das mit dem KI-Thema wird was. Das passiert ja auch mit Videos. Da fällt mir so Thema KI-Slop oder AI-Slop, wie das dann so schön heißt, aus. Wir kennen ja in den Wirtschaftswissenschaften so ein Phänomen, wo wir immer sagen, wenn so neuere Technologien rauskommen, vor allem Sachen, von denen andere keine Ahnung haben oder noch nicht so viel, dann ist es möglich, innerhalb eines relativ kurzen Zeitfensters sogenannte Arbitragegeschäfte zu machen. Kurz gesagt sowas wie, ich kaufe es an der einen Stelle und verkaufe es an der anderen, weil andere noch nicht auf die Idee gekommen sind, das zu machen. Weil wenn das jeder machen würde, dann gibt es auch keinen Gewinn mehr zu machen. So, Thema KI. Wir finden ganz viele von solchen Slop-Videos, ja, im Grunde halbherzig erstellte Videos, wo du auf eine Website gehst, sagst, weißt du was, gib mir mal, mach mal kurz Video zum Thema, weiß ich nicht, Ramses den Dritten, und erstellen Bilder dazu. Und du kriegst relativ professionell aussehende Videos mit so diesen flashenden Dingen, wo er auch immer wieder, das hat jeder schon mal gesehen, wo auch der Text eingeblendet wird, den halt die KI-Stimme gerade sagt. Und da sind Millionen Zugriffe drauf. Ja. In einer Zeit, wo YouTube die auch noch gar nicht wirklich aussortiert hat. Die fangen jetzt langsam damit an. Aber das ist der Punkt, Arbitragegeschäfte. Ich kann jetzt im Grunde Geschäftsideen, wenn ich es so nennen will, nutzen. Das sind meistens irgendwelche Inder, Chinesen und so weiter, die das mit sehr wenig Aufwand, auch Amis natürlich, gar keine Frage, sowas raushauen können, wo Leute dann draufklicken und das auch für großartig halten. Oder auch emotionale Videos, habe ich irgendwie gesehen, Flugzeug, Loch drin, Baby fliegt raus und so und kracht irgendwie auf den Boden. Das ist komplett bescheuert. Aber die Leute klicken das und die Leute verdienen Geld damit. Millionen von Zugriffen. Und dieses Fenster schließt sich aber, wie gesagt, jetzt allmählich. Aber auch so ein Phänomen zum Beispiel.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt gesehen Accounts, die den Papst nachgemacht haben. Also quasi sich ausgegeben haben als offizieller Papst-Account mit eindeutig gefälschten KI-Videos, aber riesigen Abrufzahlen. Ich habe gesehen, das war schon fast lustig von einem Unitarier. Also das sind quasi Christen, die die Trinität ablehnen. Der hat das dann aber ganz transparent.
Und die Erbsünde.
Und die Erbsünde, genau, da wäre ich ja dabei.
Blackwell Brown war ja auch am Ende Unitarierin, soweit ich
genau,
weiß.
Genau, also hier quasi die Ablehnung von der Dreieinigkeit ist ja innerhalb des Christentums immer wieder diskutiert worden. Bei der Ablehnung der Erbsünde bin ich dabei. Dieser Unitarier hat zum Beispiel dieses wunderbare Video dann auch gedreht, wo er dann sagt, ja, hier, ich mache Interviews mit Leuten aus dem ersten Jahrhundert, was sie von der Dreieinigkeit halten.
Oh,
und das war dann aber immerhin noch transparent, dass das ein KI-Video war. Also hiermit werden quasi theologische Argumente in KI-Videos verpackt und die Abrufzahlen gehen weit über alles, was ich mit Büchern überhaupt als Religionswissenschaftler jemals erreichen könnte. Also auch da glaube ich nicht, dass das vorbei ist. Ich glaube, das fängt erst an.
Nee, das auf jeden Fall. Aber da steckt ja noch ein gewisses Herz dahinter, also wo die Leute dann zumindest auch große Teile des Textes zum Beispiel geschrieben haben, statt der KI nur zu sagen, komm, mach mal was über Ramses Nummer 3. Ich hatte auch mal ein Video gesehen, ich glaube, das war Newton gewesen, so im Stil von Selfie-Videos, ja, dass er so unterwegs am Livestream, Twitch-mäßig, so mit einem Handy, man sieht ihn dann so und dann natürlich Chat-Nachrichten runter und er erzählt, oh Leute, ich bin gerade hier und Zeugs fällt runter und was weiß ich, solchen Kram. Ja. Das ist ja cool, also das macht es ja auch viel, viel zugänglicher, diese Themen. Ich kann mir auch sowas mit einem Popper meinetwegen vorstellen oder wir haben es ja auch mal angerissen, vielleicht irgendwann Thema, so ein Karl der Große, der vielleicht von seinem Pferd aus mit dem Handy Selfie-Videos und dann erzählt, was er so eigentlich gemacht hat und so. Da bin ich absolut dafür, bin ich großer Freund davon. Das ist so eine kreative Version. Wir sprechen ja häufig auch über Gamification in der Lehre, um das Leuten zugänglicher zu machen. Nicht alle sind so trocken wie vermeintlich hochintelligente Menschen, die halt den ganzen Tag irgendwie Bücher lesen oder sowas. Ja, für die spricht natürlich auch viel. Aber warum nicht den Zugang einfach verringern? Und das wäre eine Möglichkeit. Das würde ich dann weniger so als AI-Slop sehen, was einfach nur meine Zeit zumüllt, um halt Geld abzugreifen. Wenn du halt mit so einigermaßen kreativen und mehrwertstiftenden Inhalten Geld machen kannst, warum nicht? Das ist ja absolut, also Win-Win für alle.
Also wir beide sind jetzt ja auch eingeladen übrigens, muss ich gleich noch mit dir besprechen, dass wir tatsächlich in Stuttgart auf so einer Rollenspiel- und Gaming-Messe Ereignis dort als Podcaster hingehen, als Videocaster hingehen. Nice. Also wir haben da, ich hatte gestern ein Telefonat mit einem der Organisatoren, die uns gerne dabei hätten, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Also die verschiedenen Bereiche beginnen sich jetzt auch quasi zu überschreiten. Und wir haben natürlich eine Gamification von Unterhaltung, von Unterhaltungsmedien, die aber auch für Wissenschaft eingesetzt werden. Ich halte sehr viel vom Spielen. Ich glaube, dass Spielen unsere evolutionäre Art des Lernens ist und bin deswegen auch durchaus der Auffassung, dass man das damit auch umgehen sollte. Also ich glaube immer noch, dass es möglich ist, dass wir die Kontrolle über die Technologien behalten und sie so nutzen können, dass es ein gutes Ergebnis hat. Ich glaube nur, dass das nicht mehr automatisch passiert. Also da ist, ich hätte vorgeschlagen, wenn du Lust hast, ob wir das nächste Mal vielleicht uns mal die Geschichte von Preußen gemeinsam angucken. Du als ehemaliger Berliner und ich sozusagen als, ich schreibe ja gerade B wie Berlin, also die Buchstabiertafel, bin ich jetzt beim B. Und habe ich mich viel mit der Geschichte von Preußen beschäftigt. Und da schreibt Heinz Oft, das ist so ein großer Berliner, der auch im Zweiten Weltkrieg überlebt hat, in Kriegsgefangenschaft kam, nach in die USA damals als Farmarbeiter entsandt worden ist. Und der schrieb ein Buch über Preußens Könige. Und darin findet sich die These, die mich sehr beschäftigt, die ich auch schon mit meinen Kindern diskutiert habe, auf dem Blog begonnen habe zu diskutieren. Er wirft die These auf, Zitat: Warum muss immer erst ein Krieg verloren gehen, ehe die Vernunft siegt? Ich wiederhole das nochmal. Warum muss immer erst ein Krieg verloren gehen, ehe die Vernunft siegt? Ich würde da anknüpfen an das, was du am Anfang gesagt hast, dass wir nämlich wahnsinnig schlecht sind, wenn ein System einmal läuft, es sozusagen loszuwerden und zu sagen, hey, wir brauchen fossile Rohstoffe gar nicht mehr oder wir brauchen Atombomben überhaupt nicht mehr oder so, sondern dass die Systeme immer ein eigenes Momentum haben und die allermeisten Menschen einfach mit den Gewohnheiten weitermachen, auch wenn die überhaupt nicht mehr sinnvoll sind. Und ich glaube tatsächlich, dass man es an der preußischen Geschichte, aber nicht nur an der preußischen Geschichte sieht, dass grundlegende Reformen immer erst dann passiert sind, wenn es gekracht hat. Und das würde nämlich auch erklären, warum sich Demokratien so wahnsinnig schwer tun, sich umzustellen. Warum es China gelingt, Solarzellen aufzubauen, warum sogar Pakistan jetzt gerade wie wild Solarzellen aufbaut und wir hier in Deutschland auf der einen Seite die Wehrpflicht wieder einführen wollen und auf der anderen Seite weiterhin Putin und Co. fossil finanzieren. Warum wir es einfach nicht hinbekommen, in Demokratien wirklich Veränderungen durchzuführen, sondern warum wir hilflos auf die Probleme starren und von ihnen fast überrollt werden. Und darüber würde ich gern mit dir diskutieren, weil ich sehe da auch ein kleines Hoffnungselement drin. Ich würde nämlich sagen, okay, das kann aber bedeuten, dass wir doch jetzt schon die Vernunft leben. Also Solarpunk, das heißt, dass wir beginnen, eben im eigenen Leben von den fossilen Rohstoffen wegzukommen, dass wir KI sinnvoll nutzen, dass wir, so wie hier, drüber diskutieren, dass wir anderen eine Möglichkeit geben, an Diskussionen teilzuhaben. Das heißt, das bedeutet ja nicht, man kann nichts machen. Es ist ja kein Determinismus, kein Fatalismus, sondern es bedeutet, okay, ganze Gesellschaften sind offensichtlich wie große Tanker unglaublich träge und steuern wahnsinnig lange auch auf eine Richtung zu, bis es eben kracht. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht jederzeit auch Beiboote ablassen könnte und eben vernünftigere Wege findet.
Das Stichwort an der Stelle ist ganz einfach Forschung und Evaluation. Weil das will ich auch noch erwähnt haben, unsere geschätzte Kollegin und gute Freundin Jeanette Pohl.
War auch schon mal hier bei uns.
War auch schon mal hier. Ich habe sie bei ein, zwei Mal noch genannt. Werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch noch tun.
So holen wir sie mal wieder dazu, oder?
Definitiv, weil sie ist da auch gerade ein bisschen dabei. Also mit ihrem Segen darf ich das auch kurz erwähnen. Das ist gar nicht fertig oder so. Sie schreibt auch wieder an einem schicken Werk. Und wer mal was von ihr gehört hat oder von ihr kennt, sie ist ja eher so in der Sozialarbeit eigentlich tätig. Auch Professorin, Doktorin. Und forscht so gerade in der straffälligen Hilfe, Sucht, Krankheit, solche Geschichten eben, vor allem die soziale Dimension. Und selbst sie beschäftigt sich jetzt aktuell in ihrem Werk mit KI und Digitalisierung in der straffälligen Hilfe. Und da durfte ich dann auch mal reinschauen und das ist und bleibt spannend. Also sie guckt einfach, wie kann man sinnvoll KI nutzen, wo macht es Sinn, wo macht es Unsinn. Sie kommt zu demselben Ergebnis im Wesentlichen, wenig überraschenderweise, dass das natürlich ein vielversprechendes Feld ist. Aber weiterhin, erstens, der menschliche Faktor darf gerade bei sozialen Geschichten niemals fehlen. Die KI wird das mindestens eine ganze Weile nicht ersetzen können, wenn überhaupt. Und zum anderen muss man gucken, dass es halt kein Selbstzweck wird. Ist so ein bisschen das vorläufige Fazit. Ja. Ein anderer Kollege, den wir übrigens auch bestimmt irgendwann mal reinholen müssen, Professor Matthias Zick-Warul, übrigens auch in deinen Schuhen mit einer Türkin verheiratet, Kurdin sogar, verheiratet. Im Gegensatz zu dir spricht er aber türkisch.
Kurdisch oder türkisch?
Türkisch tatsächlich, ja. Da sind wir ein bisschen unterdrückt, in den Anführungsstrichen. Der hat auch mir was Wahnsinniges gezeigt eigentlich. Ja. Der hat einfach mal eine Geschäftsidee eingegeben bei, ich glaube, ChatGPT war das. Und ist am Ende rausgekommen, blende ich dann auch mal das Bild ein für die Zuschauerinnen und Zuschauer zumindest. Eine Geschäftsidee von Müsli, aber mit Wurst. Also so. Wurstli oder sowas. Oder Wursli, glaube ich, haben wir uns dann geeinigt, das daraus zu machen. Natürlich,
er kriegt einen Sonderpreis des bayerischen Ministerpräsidenten.
da bin ich mir ganz sicher.
Söder ist
Söder die Weißwurst-Edition da auch wahrscheinlich dazu. Aber auch so mit Ideen, wie man das vermarkten kann, so als ironisches Produkt oder halt für Leute, die so ein bisschen Anti-Gesundheit so sind, einfach mal um Leuten so ein bisschen auf die Nerven zu gehen.
Also die Kollegen von der bayerischen Staatskanzlei sind schon ganz heiß drauf.
Die sind garantiert schon hellhörig geworden. Also ich hoffe, Herr Markus Söder ist ein großer Fan von diesem Podcast und geht dieser Idee nach.
Zumindest meine Gebirgsregion Medienthese hat er mal aufgegriffen. Ja, der schön, Markus, okay. Ja, wunderbar. Also das heißt, ja, ich meine, das ist natürlich wirklich ein Thema. KI und Gefängnis, da kommen einem ja auch schnell Dystopien in die Vorstellung. Andererseits natürlich, ja, also irgendwie von der KI eingesperrt werden. Auch da ist ja der Film schon fast gedreht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich spannend, wie auch sowas sich wendet. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da nochmal gehen. Also uns wird nicht langweilig. Wir haben also jetzt schon Einladung zu dieser Gaming-Convention. Wir haben Preußen und dann machen wir auch weiterhin so dieses Gespräch. Mir gefällt es, das Offene. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen offene Gesellschaft hier. Ja. Eine der immer weniger Gesellschaften, wo man überhaupt noch frei diskutieren kann. Ja.
Das muss man echt zu schätzen wissen.
Genau. Und ich denke, also meine These ist eben, ja, es wird schief gehen. Es gibt kein Menschenrecht auf langen Frieden. Wir haben jetzt 70 Jahre, 80 Jahre, seit 45 sind sogar schon eine Friedenszeit in Deutschland gehabt. Das hat es in der Geschichte nicht gegeben, so lange Friedensphasen.
Vor allem in Europa, ja.
Ja, ich verstehe auch alle, die sagen, lasst uns halt in Wohlstand aussterben. Ja, es ist wir immer weniger Kinder, immer älter werden, hohe Renten und Investitionen nur noch auf Pump. Aber offensichtlich hat die Geschichte einfach nicht vor, uns da in Ruhe vor uns hin altern zu lassen, sondern fordert uns immer wieder heraus. Und ich lasse mir die Hoffnung nicht nehmen, dass es dann auch immer wieder neue Entwicklungen gibt. Also Preußen war fast am Ende. Manche sagen, wäre gar nicht schlimm gewesen, wenn Napoleon es aufgelöst hätte. Darüber werden wir sprechen. Ja. Aber es ging ja trotzdem, die menschliche Geschichte hat bisher nicht geendet. Und mein Plädoyer wäre also, sich nicht von der Verzweiflung lähmen zu lassen, sondern einfach zu sagen, ich kann vielleicht die großen Tanker nicht verändern, aber im Kleinen kann ich sehr wohl sehr sinnvolle Veränderungen durchführen, beginnend im eigenen Leben. Und die sind komplexer als nur zu sagen, ich mache nicht mit und ich bin eingeschnappt. Ja, auch der Fotoapparat ließ sich nicht von den Protesten der Landschaftsmaler aufhalten. Und genauso wenig wird sich die KI aufhalten lassen von Leuten, die im Internet verkünden, dass sie keine KI mögen. Also davon halte ich nichts, sondern ich glaube wirklich, wir müssen da durch. Aber es kann auch sinnvoll sein, sich auf den Weg zu machen.
Ja, das Auto ließ sich ja auch nicht durch die Pferdezüchter und Kutschenfahrer, Unions und was auch immer mit aufhalten. Ja.
Noch nicht mal durch Bibi und Tina.
Auf Amadeus oder auf Sabrina spielt an der Stelle keine Rolle. Ja, also ich bin auch auf unser Preußen-Thema sehr gespannt. Der Vorschlag hätte von mir sein können. Ich bin großer Fan, erstens von der deutschen Geschichte. Vor allem Übergang Mittelalter in die Frühmoderne, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Natürlich Deutsches Kaiserreich, ganz großes Thema bei mir im Herzen. Otto von Bismarck, einer der größten Staatsmänner, die ich so kenne. Und natürlich auch der alte Fritz, wie er sich gerne hat nennen lassen. Also bin ich großer Fan, bin sehr gespannt über den Austausch, den wir da haben werden. Damit verbunden natürlich eben auch die These, man muss erst aufs Maul fallen, bevor wahrscheinlich größere Änderungen zumindest möglich sind. Sie Osmanisches Reich, USA vielleicht, solche Geschichten. Und ja, da freue ich mich definitiv schon mal drauf.
Super, ja, stimmt. Wir könnten sogar überlegen, ob wir die verschiedenen Reiche vergleichen. Lass mal machen Preußen und dann mal Osmanisches Reich oder so. Das wäre vielleicht, also meldet uns, was ihr interessant findet. Ich habe dem Ihnen jetzt einen riesen Gefallen getan, weil ich habe nicht K-Pop Demon Hunters als nächstes Thema vorgeschlagen. Ich finde nämlich, das ist ein Durchbruch, das ist ein großes Werk.
Meine Tochter ist ein Riesenfan davon.
Genau, also spricht für seine Tochter. Ich bin wirklich der Auffassung, ganz egal, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, dass wir da eine neue Art des Erzählens der Musik, Gail Carriger, Heldinnengeschichte, wir hatten es ja auch schon mal bei uns im Podcast, dass da was ganz Neues uns gerade überrollt. Aber wir als alternde Männer, wir halten uns an der Geschichte fest, wir machen preußische Geschichte, vielleicht osmanische. Und auf jeden Fall freue ich mich also, wenn es dann wieder heißt, hallo Herr Professor.
Und hallo Herr Doktor.